ARD. Das kunstseidene Mädchen. Hörspiel von Regina Arem. Nach dem gleichnamigen Roman von Irmgard Keun. Teil 4.
Und nun wünsche ich dem deutschen Volke in seiner Gesamtheit und jedem einzelnen Deutschen aus vollem, treuem Herzen ein gesegnetes neues Jahr.
Und seit 3 Minuten 1932. Habe auch einen Vorsatz. Ich werde in Lokale gehen und Blumen verkaufen. Ab morgen. Aber ein Kapital muss ich haben, um Blumen erst zu kaufen. Bitte. Ich werde mich einmal ansprechen lassen mit allem, was zugehört und mit bezahlt werden und so. Einmal und nicht wieder. Und möchte auch mal wieder so gerne ins Kino.
Armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten.
Singt auf einmal eine Stimme neben mir. Warum das Lied?
Meine Frau ist mit einem durchgebrannt.
Und hat eine Stimme wie dunkelgrünes Moos. Aber was besagt das schon? Weiß ich, wie ein Lustmörder redet?
Berlin ist eine große Stadt, in der viel passiert.
Denn man muss was sagen bei seelischen Geständnissen von Männern.
Ihre Frau kommt schon wieder.
Nein, nie mehr.
War ich doch mal neugierig, die Augen von dem grünen Moos zu sehen. Kommt ein helles Schaufenster und ich sehe dem Moos seine Augen. Nette blaue Farbe. So waschecht.
Sind Sie auf der Durchreise?
Jawohl, ich werd's machen. 10 Mark. Um 10 Mark werd ich ihn bitten.
Ich weiß nicht wohin, sage ich und knickse mit den Knien ein aus Hunger und Absicht.
Na dann kommen Sie doch mit mir.
Und geht mir voraus und trägt einen Mantel mit dickem grauem Stoff, was Ulster heißt. Ulster sind immer grau. Und denke mir, Lustmörder tragen Windjacken. Und ihn danach in den nächsten Omnibus. Noch nicht mal ein Taxi? Es ist erst immer so ein komisches Gefühl, vor einer Tür zu stehen, wenn ein anderer aufschließt und in einem fremden Treppenhaus. Der Marmor riecht so kalt und mag mich nicht. Und der richtige Einwohner drückt das Licht auf dem Knopf an, in dem er genau weiß, wo er ist. Das gibt ihm Überlegenheit. Und dann hat man eine Hochachtung zu einem Menschen, der einen Schlüsselmund hat. Das macht ein klirrendes Geraschel und ist ein Geheimnis von vielen Schlüsseln. Nur einer kennt es.
Bitte sehr.
Sagt er und ich trete vor ihm ein. Hat da eine Wohnung mit Korkteppich, mit 3 Zimmer und Bad, einem Gummibaum und ein Divan so breit mit seidiger Decke und so feine stahlene Zahnarztleuchten. Alles ganz modern.
Ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Ich meine, dass überhaupt jemand hier ist. Man erlebt es, ist nämlich für andere komisch. Und für mich überhaupt nicht komisch. Das trennt mich von anderen.
Ja, ja.
Und nun wollen Sie etwas bleiben, Fräulein...
Doris.
Fräulein Doris.
Ja, ja.
Und durfte 3 Riesenapfelsinen essen.
Warum denn so große, traurige Augen?
Das ist mir eklig. So eine Stimme wie Moos und so ein sanftes Getue.
Müde, arme, kleine Frau. Schweres erlebt, hä? Wollen Sie mir erzählen? Wie alt sind Sie?
20.
Oh, Wenn er sich weiter so bemüht, trete ich ihm vor Schienbein.
Gehen wir erstmal schlafen.
Na schön, gehen wir schlafen. Das muss ja doch sein. Ich gehe ins Badezimmer und ziehe mich aus. Ein großer Spiegel. Bin ich das? Meine Haut ist gelb und schrecklich müde. Fettige Haare, ganz vermurkst und 2-3 Rippen und Hüftknochen wie eine ausgehungerte Ziege und soll dabei noch sinnlich sein. Sieht so ein Glanz aus. Ist ja zum Lachen. Und 10 Mark muss er mir geben. Lieber Gott, er ist mir so widerlich, ich will nicht. 10 Mark. Dann gehe ich Blumen verkaufen. Dann eine Creme kaufe ich noch fürs Gesicht. Und wenn ich noch länger in den Spiegel sehe, gehe ich mit dem Preis runter. Schluss. Wo ist mein Nachthemd aus Bembergseide?
Ich habe ihn in ein Bett auf dem Divan gemacht.
Ach, bitte nicht. Ich kann keinen Mann. Ich will keinen Mann. 10 Mark. Und in meinem Hals ist so ein Brüllen.
Natürlich. Sie sind müde.
Ja, ich bin so müde.
Dann gute Nacht. Schlafen Sie schön.
Und weg ist er. Und kommt auch nicht wieder. Erst wundere ich mich und denke, wer weiß, was da wieder für eine Schweinerei hintersteckt. Dann schäme ich mich. Und dann schlafe ich ein. Und habe eine Nacht und einen Tag und eine Nacht fast nur geschlafen und fast gar nicht gegessen. Immer nur geschlafen. Und weiß auch nicht mehr viel von Worten, sondern nur von meinem Schlaf.
Ich habe Kaffee gemacht. Schlafen Sie nur aus. Um 6 komme ich wieder. Werden Sie dann noch da sein?
Ja.
In der Speisekammer steht was zu essen. Sie können sich nehmen, was Sie wollen.
Aber Sie kennen mich doch gar nicht. Sie lassen mich hier allein den ganzen Tag. Die ganze Wohnung könnte ich Ihnen doch ausräumen, Herr Gronau.
Sagen Sie ruhig ernst zu mir. Erstens wäre es mir egal und zweitens tun Sie es ja doch nicht.
Natürlich tue ich es nicht. Aber wieso egal? Sie brauchen es sich wohl nicht sauer verdienen.
Doch, das schon.
Was arbeiten Sie denn?
Ich mache Zeichnungen. Für Reklame. Muss am Morgen um 8 fort und komme abends um 6 oder 7 heim.
Würden Sie mir vielleicht ein paar Zigaretten da lassen?
Ich lasse die Schachtel auf dem Kaffeetisch liegen.
Dankeschön.
Gern.
Und schlafe weiter. Und immer noch nicht genug. Irgendwann stehe ich auf, da steht der Kaffee. Er hat die Haube drüber getan. Die ist bunt und gehäkelt und hat viel von besserer Familie. Es ist 12 Uhr und der Kaffee ist lau und es sind Brötchen da und gute Butter und klebender Honig und Zigaretten, welche zu 6 Pfennig. Sieh mal an. Aber ich habe eine Wut. Du blödsinniges Moos, du wirst dich schon noch entpuppen.
Am Abend frage ich ihn.
Warum lassen Sie mich hier sein?
Weil ich eine Angst habe, nach Hause zu kommen und keiner ist da und atmet. Bleiben Sie ruhig noch etwas hier.
So was Verrücktes.
Noch immer so müde? Haben Sie einen Kummer? Ist man böse zu Ihnen gewesen?
Mein Herr, Sie lassen mich hier schlafen. Sie lassen mich alles ohne weiteres essen und tun eine gehäkelte Haube über die Kaffeekanne jeden Morgen und immer Schachteln von Zigaretten zu 6 Pfennig. Sie haben einen Anspruch auf mich. Wenn Sie wollen, also bitte doch dann, ich meine, dass ich auf eine Art doch bezahlen muss.
Wenn Sie Lust haben, können Sie ja morgen mal die Betten machen und ein bisschen Ordnung in der Wohnung.
Am anderen Morgen legt er mir 10 Mark neben die Kaffeetasse. Ob ich jetzt fortgehen soll? Ob das die Bedeutung hat? Ich verstehe überhaupt nichts bei dem. Hab das Geschirr abgewaschen und den Tisch gedeckt und gehe dann Kalbskoteletts kaufen, die brate ich für abends und Rosenkohl, dass er auch mal was Warmes in seinen Bauch kriegt und hab auch Blumen auf den Tisch gestellt. Aber sein Bett habe ich nicht gemacht. Es ist mir eklig. Sein Schlafzimmer ist mir eklig. Überhaupt widert mich das an. Immer so leise gehen und sanft reden und nie vernünftig. Am Abend trinkt er Cognac und erzählt mir von seiner Frau. Und daran merke ich, er hält mich wirklich für gebildet und eine bessere Familie, denn sonst könnte er nicht mit mir reden von seiner geheirateten Frau.
Sehen Sie. Sie hat getanzt früher, richtig künstlerisch und hatte so viel Sehnsucht danach, dass ich sag, geh nur, tu alles, was dir Spaß macht. Tanze, mein Liebling, hier hast du Geld, geh nur zu den Tanztees nachmittags. Da ist dann einer gekommen, ein junger, armer, schöner Gigolo. Welcher früher Schauspieler war.
Oh.
Und tänzerisch, so begabt wie sie. Mit ihm ist er dann mitgegangen. Einfach so.
Und zeigt mir ihr Bild. Dass sie hübsch ist, ärgert mich schwarz. Und blond, weil er selber doch blond ist. Sollte er doch mehr auf Schwarze aus sein.
Sie hat so ein süßes Gesicht, nicht wahr?
Und schaut dabei ganz traurig. Lachen Sie doch bitte mal, grünes Moos. Mal muss doch ein Mensch lachen, oder?
Wie ich sie kennengelernt habe, wollte sie mich erst gar nicht. Weil sie so furchtbaren Ehrgeiz hatte und eine ganz große Welt wollte. Und alles aus eigener Kraft und Selbstständigkeit.
Schönes Theater wird sie ihm vorgemacht haben. So ein Mann glaubt ja alles. Dem, was vorlügen, macht gar keinen Spaß. Der glaubt ja alles ohne weiteres. Ich brauche da ganz andere, der ist mir zu leicht, wo ich doch meine Lügen künstlerisch entwickelt habe. Und habe eine Gans gebraten, für Sonntag und eigenhändig.
Gestatten Sie?
Und nimmt ein Bein in die Hand.
Wenn es Ihnen nur schmeckt.
Nach dem Essen macht er das Radio an.
Schönes Lied, ja?
Frage ich, um die vornehme Konversation für nach dem Tisch zu machen.
Meine Frau liebte Tschaikowski.
Ich kannte mal einen, der hieß Ranowski. Wissen Sie, es hat einen Haken, wo auf Kowski aufhören. Da war eine Hulla.
Meine Frau konnte auch singen. So ganz hoch und hell.
Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz. Es blühen an allen Küsten Rosen.
Schubert.
Wieso?
Gesungen hat sie, wie Schubert komponiert hat.
Sie ist fort. Und Sie müssen Ihren Sinn jetzt auf was anderes lenken.
Nichts macht mir mehr Freude. Für wen lebe ich? Für wen arbeite ich?
Ach, Ihnen ist ja wohl noch nie richtig schlecht gegangen.
Doch. Auch. Schon.
Na, ich will nicht erst fragen, was er unter Schlechtgehen versteht. Gibt welche, die weinen vor Mitleid Tränen über sich, wenn sie mal zufällig um 3 noch kein warmes Mittagessen hatten. Und habe heute sein Bett gemacht. Ich möchte ihm mein Buch geben. Ich will ein richtiger Mensch sein. Er soll mein Buch lesen. Ich bin doch Doris. Ich will gar keine Unschuldige sein. Ich will richtig als Doris hier sein und nicht als so alberne bessere Familie-Einbildung vom grünen Moos. Und dann müssen wir frische Luft haben und gehen 1 Stunde spazieren nebeneinander nach dem Essen. Es ist Abend und die Haustüren sind alle nicht mehr auf.
Ja.
Es sind einzelne Sterne. Und Leute führen in vornehmen Straßen ihre Hunde an die Bäume. Es ist sehr schön. Wir sprechen Gespräche. Manchmal auch nichts. Und das ist am besten. Ich habe Minuten ohne Mühe. Er hasst den Krieg.
Ich hasse den Krieg.
Ich kannte mal einen, den haben sie im Krieg blind geschossen und alt gemacht. Der hat mir eine bunte Kette geschenkt, mit lauter sinnvollen Farben.
Ich habe noch einen Granatsplitter in meiner Schulter. Der wandert. Hier, fühlen Sie mal.
Und legt meine Hand auf sein Hemd. Tut es weh?
Nein.
Wir gehen ganz vorsichtig nebeneinander.
Geben Sie Acht. Da ist eine Stufe.
Machen Sie den Mund zu an dieser Ecke, denn es zieht.
Haben Sie schon mal einen so langweiligen Kerl erlebt wie mich, Doris?
Ach, ich habe schon alle Arten von Männern erlebt.
Na, na.
Wollen Sie mal mein Buch lesen?
Wollen Sie es mir zeigen?
Ja. Aber die letzten Seiten lesen Sie nicht. Vor Neujahr müssen Sie aufhören. Ich hab's getan. Ihm ein Buch gegeben. Wir sitzen am Tisch. Gott sei Dank, dass ich mit dem Aktienmann nicht richtig war. Ist doch wenigstens einer weniger. Und mit dem roten Mond habe ich auch nicht, aber die Hemden habe ich gestohlen. Soll er ruhig wissen. Mir ist jetzt alles ganz egal. Ja, dann müssen Sie leider raus aus meinem reinen Haus. Alle Löffel mit silbernen Stempeln nehme ich dann aber mit, eisern. Und schlickse ein paar Tränen raus. Nur die Stellen, wo ich schwere Traurigkeit hatte, die hätte ich gern zugeklebt. Wo ich ein Biest warf, na schön.
Na, da freue ich mich aber, dass Sie gerade im richtigen Augenblick zu mir gekommen sind.
Junge, Junge, da ist auf einmal so eine wunderbare, enorme Musik in meinen Ohren.
Sie sind ein anständiger Mensch, Doris.
Ich kann ja auch mal glauben, was ein Mann sagt.
Und deshalb, liebe Doris, schicken wir Ihren Pelzmantel zurück. Wir sorgen, dass Sie Ihre Papiere bekommen und dann suchen wir eine Arbeit für Sie.
Ach, mein lieber Fee, den habe ich gestohlen. Aber jetzt liebe ich ihn. Wenn das Moos nun die Frauen sich vergisst, dann will ich meinen Fee auch vergessen. Aber es ist doch anders, denn seine Frau ist ihm getürmt und mein Fee tut das nicht.
Es fällt mir verdammt schwer mit dem Fee. Können Sie vielleicht verstehen, dass man so Sachen, die man eigenhändig raubte, besonders liebt?
Aber Sie wollen doch keine Diebin sein, Doris.
Das Thema ist mir direkt unangenehm. Ich versuche ihn abzulenken.
Wissen Sie, das Linoleum in Ihrem Herrenzimmer, ich habe es heute eingewachst. Es hat seine praktischen Seiten, in dem kein Staub, aber doch sonst so kalt.
Meinen Sie, wir sollten da einen Teppich?
Glauben Sie, das geht nicht
Über unsere Verhältnisse?
Wir wollen uns Teppiche ansehen.
Und wir haben uns zusammen Teppiche angesehen und ich durfte ihn von seinem Büro abholen. Und er hat seine Finger in meinen Arm getan, vor seinen Kollegen und öffentlich offiziell. Ganz dunkel war es auch noch nicht. Ich liebe ihn. Nicht so, aber so. Vielleicht auch doch so. Lieber Gott, es kommt ein Brief. Ein weißer Brief, so eckig und erregt mir Verdacht. Mache ich ihn natürlich auf, denn ich bin ja ein Hausherr. Und dann steht da...
Ernstl, lieber.
Ernstl, lieber.
Ich habe dir wehgetan.
Ich habe dir wehgetan?
Du wirst mich nicht mehr lieb haben können, aber vielleicht kommt einmal eine Zeit, wo du mir nicht mehr böse sein wirst. Ich möchte dir so gern erklären. Schau. Mein ganzes Leben, bevor ich dich kannte, war ein ständiger Kampf. Ein ständiges Hin und Her zwischen Erfolg und Misserfolg. Und auch eine Angst, nie das Ziel zu erreichen. Und ein bisschen müde an Tagen, wo das Geld gerade noch zu dünnem Tee und Brötchen reichte. Aber trotzdem war das Leben ein gespanntes Warten auf jeden nächsten Tag, wo sich vielleicht etwas ganz besonders Schönes ereignen würde. Und es war also bunt und lebendig und abwechslungsreich alles. Und dann warst du auf einmal da. Und es war mir nichts mehr wichtig als du und unsere Liebe. Ich war so glücklich und fühlte mich so geborgen in deiner lieben Güte. Und dann konnte ich es nicht durchhalten. Das erste Jahr war lieb und schön. Das zweite Jahr wollte ich noch mit aller Gewalt lieb und schön finden und belog mich selbst ein bisschen. Aber das dritte Jahr bin ich schon halb wahnsinnig geworden. Und Angst vor dem Altwerden, dem etwas versäumt haben und dem zu spät. Und dann traf ich, und verliebt war ich auch in ihn, und dachte, heute ist es vielleicht noch nicht zu spät. Aber jetzt weiß ich.
Aber jetzt weiß ich.
Es war doch zu spät.
Es war doch
jetzt
zu
weiß
spät.
Ich, dass du im Laufe
jetzt
der Jahre
ich,
doch stärker geworden bist als alles andere. Deine Hanne.
Deine Hanne. So sind die Weiber. Brief unter den Korkteppich gesteckt. Schreibt natürlich mit Absender. Steckt jetzt auch unter dem Korkteppich.
Ich eröffne hiermit unsere erste.
Wir sind zusammen ins Kino gegangen. Es ist ganz dunkel. Nimmt er denn nicht meine Hand? Ich leg sie ihm in die Nähe. Nimmt er sie denn nicht? Ich atme sein Haar auf. Wo ist der wandernde Granatsplitter denn?
Doris, sehen Sie, das Mädchen links. Es hat Ähnlichkeit mit meiner Frau. Sehen Sie sie? Wenn ich nur wüsste, wo sie ist.
Ja, sie liegt unterm Korkteppich. Später liege ich im Bett und bin zu müde, um einschlafen zu können. Ich stehe auf und gehe dreimal über die Stelle vom Korkteppich, wo sie liegt. So trete ich sie tot. Hat er Mitleid mit mir? Sowas drückt ein Mann doch nur auf die Sinnlichkeit. Oder findet er mich hässlich? Ich darf mir auch kein Wollen anmerken lassen, weil das nur abschreckt. Aber ich brauche eine furchtbare Kraft, nicht die Tür aufzumachen, die weiß ist und nebenan. Ich tue es jetzt. Meine Mutter kann ihn der Dickmadam geben. Sie weiß sicher die Adresse, weil sie natürlich an dem Abend einen unvergesslichen Stunk und Krach gemacht hat. Geehrte Dame, ich stahl einmal Ihren Fee. Sie werden naturgemäß eine Wut auf mich haben. Liebten Sie ihn sehr, geehrte Dame. Ich liebe ihn nämlich sehr. Ich wurde manchmal sehr gehoben durch ihn und eine höhere Schule und echte Dame und eine Bühne und ein Anfang von einem Glanz. Ich will den Fee ihn nun wiedergeben. Es ist nichts dran gekommen. Ich habe ihn vorher immer ausgezogen. Meine Freundin Tilly hat ihn auch geschont. Bitte seien Sie gut zu meinem Fee. Machen Sie, dass er nicht darunter leidet, wenn Sie ihn ausschwefeln. Und ich sage Ihnen, dass 1000 Pelzmäntel auf mich regnen könnten, denn es ist ja immer noch alles möglich bei mir, aber ich würde nie mehr einen so mit meinem Herz lieben wie dieses Fee. Ich behochachte sie. Ihre Doris. Und so habe ich das Geschäftliche erledigt. Und hat mich auf eine Stelle vor meinem Hals geküsst. Ich finde ihn jetzt überhaupt bildschön. Er hat ja so ein mildes Lächeln, wie ein Säuglingsarzt. Und habe ihm eine Krawatte gekauft, denn das kann ich. Man sagt mir mal, für sowas hätte ich geradezu ein männliches Verständnis. Es gibt doch Fälle, wo ein Vorleben seinen Wert hat. Vater unser, mach mir noch mit einem Wunder eine Bildung. Das Übrige kann ich selbst machen, mit Schminke. Und mache dann meine Gänge auf der Straße für einzukaufen. Das ist sehr schön. Da ist ein Lackstand. Den hat der alte Herr Kreuzstange. Der hat einen Kittel wie ein Abtreibungsdoktor.
So was von rosa Lachsen hier. Da kann kein Geschäft mit. Und eins A. Der ganze Westen macht mir verrückt mit ihrer Anerkennungsschreiben.
Stellt sich heraus, dass der alte Kreuzstange der Vater ist von dem Karl aus dem Wartesaal, mit dem ich immer so gut war. Dann spreche ich mit ihm über seinen Sohn. Grüßen Sie Ihren Sohn mal, Herr Kreuzstange. Beim nächsten Mal gibt er mir einen Brief.
Hier haben Sie ein Billet du von dem infantischen Knaben, junge Frau. Verfehlen Sie mir bitte nicht. Der Junge braucht seine Kraft fürs Geschäft. Wie unser eins überhaupt heutzutage.
Am Ende von dem Brief schreibt der Karl.
Hast du immer noch den Ehrgeiz? Dann kannst du mich mal.
Immer so ungalante Aufforderungen, die ich so dann von Herzen erwidere. Aber wegen dem Brief habe ich doch eine Freude gehabt. Und ganz am Ende schreibt der Karl mir noch seine Adresse. In der Laubenkolonie. Und Berlin schneit. Man ist einfach betrunken. Wacht man auf, da ist alles weiß, voll Zucker. Da ist einfach Schnee. Den kriegt man frei Haus. Das ist so schön alles. Zum Zittern. Und habe ein kaltes Abendessen gerichtet. Mit geschnittenen Buletten und arrangierten Brötchen und eigenhändig Tomaten gefüllt. Sie sind mir etwas verschmiert mit Mayonnaise, aber doch weitaus billiger wie im Laden. Ich habe nämlich davor noch nie nachgedacht, woher Männer Geld kriegen. Man hat immer das Gefühl, sie haben einfach. Durch so Transaktionen und so Sachen. Und da ist einem eben alles egal. Aber wenn man es weiß, wie einer es kriegt und verfolgt sein frühes Aufstehen und alles, dann bekommt man doch eine Rücksicht. Und dann habe ich den Brief an die Feefrau auf den Tisch gelegt und dazu die Krawatte und noch Alpenpfeilchen und Kerzen und alles. Und als er nach Hause kommt, sage ich an der Tür:
Bitte einen Augenblick!
Und gehe vor und zünde noch die Kerzen an und sage dann:
Bitte sehr!
Er liest den Pelzbrief.
Ich will den Fee Ihnen nun wiedergeben. Aber ich würde nie mehr einen so mit mein Herz lieben wie dieses Fee. Aber Doris, tun Sie das etwa meinetwegen mit dem Fee?
Da wurde ich wut.
Ja, weswegen denn sonst? Etwa wegen der ollen Dick, Madame?
Mein Mund spricht die Worte wie ein energisches Gebet, aber meine Arme und mein Herz sind ganz schwach und ohne Hilfe.
Also Sie, ernst. Ich bin keine Unschuldige. Ich mache Ihnen keine Verantwortung. Ich habe Ihnen mit Dank und Und Sie brauchen mich doch nicht heiraten und können mich auch wieder vergessen. Und wenn Sie... Also bitte, wenn... Sie wären mir doch dieselbe Freude, die ich Ihnen sein möchte.
Meine Stimme zittert dann. Und ich muss heulen, aber ich will auch, denn sowas gibt ja dann immer einen Anlass für einen Mann, sich herbeizunähern.
Nein, 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 nicht weinen, liebe Doris. Nicht weinen. Aber ich hab's ja viel zu gern, Doris.
Und dann trösteten wir uns. Bis wir schrecklich glücklich waren. Und haben heute Morgen den Schnee gesehen. als wir zum ersten Mal gemeinsam und zusammen aufgewacht sind. Es ist Mitternacht und ich sitze auf Bahnhof Friedrichstraße. Hier bin ich mal angekommen vor langem, mit den Staatsmännischen. Nie mehr werden wir spazieren gehen. Nie mehr werde ich ihm eine Gans braten. Nie wieder und alles aus. Ich möchte morgen früh mich tot machen vor deiner Tür. So eine Qual. Die hattest du auch wegen deiner Frau, aber ich weiß auch nicht, wovon ich leben soll morgen. Das ist doch der Unterschied zwischen uns. Denn ich bin ja immer das Mädchen vom Wartesaal. Gestern Abend um 7 hat er mich geküsst. So ganz vorsichtig, mein Arm. So mit einer Art von Liebe, die gar nicht mal mehr sinnlich ist. Mir wurde gleich ganz zum Beten. Danke, lieber Gott.
Du Liebes.
Aber auch Angst, als wäre es ein Versehen. Und es war ein Versehen.
Hanne.
Mir wurde ganz schwer erstarrt. Ich ließ mir nichts anmerken.
Na.
Und befasste sein Haar. Er liebt sie so. Da kann man nichts machen. Ich kann es doch auch verstehen, dass er mich vergisst. Ich hätte ja auch jeden um ihn vergessen. Ich sagte...
Einen Moment. Bin gleich wieder da.
Und nahm meinen Koffer und tat ihn heimlich vor die Tür. Ich habe ein paar meiner Sachen vergessen, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten, aber all diese Gefühle konnte ich mir eigentlich auch nicht leisten. Und dann schrieb ich ein Kuvert an seine Adresse, was meine war. Da tat ich den Brief rein von der Korkteppichen und klebe zu mit meinem Herzblut.
Hast du eine Briefmarke, Ernst? Ich will nur schnell noch einen Brief in den Kasten.
Ich begleite dich.
Nein, bitte. Ich gehe schnell allein.
Und dann musste ich noch einmal seine Hand küssen, weil er hat mir ja die schönste Zeit in meinem Leben gemacht und ich kann ja wohl sehr gemein werden, aber manchmal muss ich doch eine Anständigkeit sein. Bin dann aus der Tür und fort und Schluss. Für immer. Und danach bin ich zur Korkteppich-Adresse. Das ist ein ausgeprägt feines Lokal im Westen. Da tanzt sie mit ihrem. Ich sitze als Stein. Und mir ist alles egal. Das Gucken vom Kellner und so und alles. Ich sehe also die Hanne. Sie hat wohl eine Bildung im Tanzen. Und feine Familie und eine Mutter gehabt. Die hat ihr als Kind Lebertran gegeben. Und als Belohnung ein Stück Schokolade. So eine ist das. Und tanzt sehr süß. Und ist gar nicht mal hübsch, aber wird blond. Und die Beine sind gar nicht so furchtbar lang. Und lacht mal zu ihr, wie ein Stein auf Friedhöfen, wenn Sonne drauf scheint. Der Mann ist sehr elegant und hat schwarzes, geöltes Haar, mit dem man nie glücklich werden kann, weil das glänzt immer für andere. In der Pause ich dann zu ihr. Ein kleiner Raum und da sitzen wir. Es ist sehr eng.
Ihr Mann schickt mich.
Sie sollen wieder zu ihm kommen. Gehen Sie gleich. Gleich.
Kein Wort bringt sie erst raus. Und einen eifersüchtigen Blick auf mich. Das freut mich ja etwas. Denn dann bin ich wohl wieder hübsch.
Sie gehen gleich, ja?
Ja.
Und spricht mit mir in einem Traum. Denn wach wäre sie ja wohl nicht so ehrlich gewesen.
Ich kann so nicht weiterleben. Und ein Mann mit einer gesicherten Existenz, der einen liebt und den man selber nicht zu sehr liebt, macht einem das Leben noch immer am wenigsten schwer. Und es ist ja auch schön, mit sich Freude machen zu können.
Und konnte ihm keine Freude machen mit mir. Aber der Korkteppichfrau gegenüber lasse ich mir keinen kleinsten Schmerz anmerken.
Es ist nämlich so schwer draußen.
Und ja, es ist sehr schwer. Ich hatte ein Gespräch. Kam da so ein Junge mit Pappkarton an meinen Tisch. Ich wollte allein sein mit meinem Leid. Er war auf Zwischenstation nach Olix, das ist über Köln, wo er seinem Onkel in einer Schmiede helfen kann.
Was heulen Sie denn?
Tu ich ja gar nicht.
Tun Sie doch.
So ergibt ein anderes Wort das eine.
Ich weine wegen dem traurigen Schicksal einer Freundin, das sie mir erzählt hat.
Und erzähle ihm das von mir.
Schön blödsinnig. Natürlich sind Sie selber die verrückte Nudel. Meckern Sie mir hier nicht vor. Wie können Sie ihn da mit einem Fein und den auch noch mit ihr fühlen? So was geht einfach nicht gut.
Er spendet mir ein Bier.
Herr Ober, ein Bier bitte. Ich kann ja verstehen, wenn man eine Verirrung hat. Mit einem Besseren für Geld so als Mädchen, weil die Zeit schlecht ist und so. Aber so richtige Gefühle, die sollte man nur mit seinesgleichen haben. Sonst geht es glatt schief.
Aber das ist es ja eben. Ich habe keine meinesgleichen. Ich gehöre überhaupt nirgends dazu.
Das ist egal. Jedenfalls hast du jetzt ja den Salat.
Und hat 4 Schinkenbrote. Davon gibt er mir 2.
Er hat mir meine Mutter getan, wegen der Reise. Auch wenn es ihr sehr mau geht.
Ich nehme die nicht.
Beleidige mich nicht. Irgendwo muss man ja mal anfangen mit dem Teilen.
Dann essen wir zusammen Schinkenbrot und haben ein Gespräch.
Was soll ich denn tun jetzt? Soll ich vielleicht einfach auf den Strich gehen?
Nee, bin ich nicht dafür.
Aber er findet meinen Fall auch schwierig.
Wenn du nicht Büro willst, dann vielleicht selbstständige Arbeit? Mit ihm zusammen?
Dann fährt sein Zug. Dabei will ich ihn noch so viel fragen. Beim Abschied spucke ich ihn 3-mal über die Schulter. Das hatte ich gelernt von den Schauspielern. Er sagt nur...
Lass den Quatsch, was soll denn bitte?
Ich würde ihm gerne was anderes mitgeben für die Reise. Aber ich habe nur noch 30 Pfennige und meine Spucke. Da habe ich ihm noch für 10 Pfennige gebrannte Mandeln gezogen im Automat.
Mensch. Und hau ab jetzt zu dem Wartesaal, sonst klauen sie dir noch dein Gepäck bestehend aus 1000 Worten Stuss.
Genauso sprach der Karl auch immer. Wie ich zu meinem Buch zurückkam in den Wartesaal, lag unter einer Seite 1 Mark. Dass ich das gar nicht gemerkt hatte. Er hatte doch selbst so furchtbar wenig. Ich stehe in der Schlange am Postamt Kurfürstendamm. In meinen Händen der Fee, fein verschnürt in ein Paket. Und adressiert ans Theater. Danach fahre ich mit meinem Koffer zum Karl, der mit seinen Puppen in der Laubenkolonie. Ich werde ihn sehr bitten, dass er mich eine Weile in Ruhe lässt mit Erotik. Gerade eine Frau muss man ja doch immer von selbst kommen lassen. Ob er das versteht? Ich kann jetzt einfach mit keinem Mann. Mein Körper ist viel mehr treu als mein Wollen. Da kann man nichts machen. Aber es geht bestimmt vorüber. Und werde ihm sagen, Karl, wir können zusammenarbeiten. Ich will deine Ziegen melken und Augen in deine kleinen Puppen nähen. Du musst mir nur Ruhe lassen und Zeit. Und wenn du nicht willst, Dann gehe ich eben auf die Towns hin und werde eine Hulla. Als Glanz ist man vielleicht schlechter als eine Hulla. Auf den Glanz kommt es nämlich gar nicht so furchtbar an.
Das kunstseidene Mädchen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Irmgard Keun. Teil 4. Mit Jella Haase als Doris sowie Hans-Werner Meyer in den Rollen Armin, Franz, Ranowski, Hubert, Herr, Lippi, Schmiss, Pappkarton. Gerd Warmeling als Chef, Klinkfeld, Mond, Aktienmann, Alexander, Herr Kreuzstange. Melina von Gagern als Therese. Kathleen Gavlich als Lini, Ehefrau, Mila. Britta Steffenhagen als Pili, Hulla. Martina Hesse als Rapallo, Hanne. Max von Pufendorf als Brenner. Johannes Benecke als Karl. Dominik Maringer als Moos. Gesang: Fritz Bachmann. Musik: Michael Rodach. Ton und Technik: Peter Awa und Wenke Decker. Regieassistenz: Gerald Michel. Dramaturgie: Juliane Schmidt. Hörspielbearbeitung und Regie: Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.
Bewohner der Erde, bitte herhören. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen.
Per Anhalter ins All.
Vernichtungsstrahlen einschalten.
Von Douglas Adams.
Die Antwort auf alles, das Leben, das Universum und alles,
ja,
ist...
Ja.
Ist?
Ja.
Die Antwort ist 42.
Und ab geht die Luzi.
Hey, wo hast du denn diese Kunstflugnummer gelernt, Willi?
Sieh mal, Roboter. Die Sterne kommen raus.
Ich weiß. Widerlich. Nicht.
Holt euch den Hörspielklassiker Per Anhalter ins All von 1981 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.